Ausschusssitzung Nummer 96. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL-TV.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, kann man sagen. Herzlich willkommen bei BITTEL-TV einfach anders. Heute ein bisschen eine ungewohnte Zeit, aber ihr wisst, Rainer ist immer noch in Indien und die haben 4,5 Stunden Zeitverschiebung. Es ist klar, dass er natürlich auch irgendwann mal seine Zeit haben möchte für abends. Verständlicherweise, ich hoffe, das Internet scheint heute gut zu funktionieren. Ton und Bild scheint auch gut zu sein. Nummer 96, wir haben Corona-Ausschuss Summary. Da bin ich natürlich auch immer sehr gespannt. Ich habe dieses Mal nichts mitbekommen. Umso schöner, wenn ich immer auch gleich die Zusammenfassung mitbekomme. Also, jetzt wollen wir da nicht lang reden, sondern herzlich begrüßen. Hallo, lieber Rainer.
Hallo Roger, hallo alle. Ja, Nummer 96, das war's.
Nummer 96. Du bist immer noch in Indien. Ich muss sagen, rein optisch gefällt es mir schon einiges besser als vor 2 Wochen. Also von dem her, Daumen nach oben. Das haben, glaube ich, alle gesagt. Das tut mal gut, dass du ein bisschen dich erholen kannst. Und ich denke, du genießt diese Auszeit auch sehr, was du bitter nötig hattest.
Das kann man wohl sagen. Also das ist, würde ich sagen, bisher der beste Urlaub, den ich je gemacht habe. Und ich habe ja schon ein paar Urlaube gemacht, vor Corona jedenfalls. Insofern kann man das kann man wirklich nur jedem empfehlen, so ein Ayurveda-Urlaub. Also wer sich selbst wieder auf die Beine stellen will, nachdem er entweder, weil er krank ist oder weil er erschöpft ist oder so, für den ist sowas absolut perfekt geeignet.
Das kann man empfehlen. Wir haben Nummer 96, wir gehen Richtung Nummer 100. Ja, ich bin gespannt. Lass uns die Infos, keine Ahnung, was kommen wird. Ich glaube, wir sagen jedes Mal, es wird super spannend. Jedes Mal sagen wir, dieses Mal war es noch interessanter. Kann man ja fast nicht mehr toppen.
Ja, dieses Mal stand die Sitzung unter dem Titel Alle geht alles an. Everyone must make everything his business. Nach Alexander Solzhenitsyn, die Rettung der Menschheit besteht gerade darin, dass alle alles angeht. Das war die Überschrift und wir haben uns ausnahmsweise mal fast ausschließlich mit Geopolitik und zwar mit der Situation Ukraine, Russland und möglicherweise dann irgendwann ganz Europa befasst.
Jetzt bist du gerade weg.
Kann man so, glaube ich, dann nicht sehen. Wir nehmen ja auch keine Positionen ein, sondern wir wollen Informationen bekommen, so viel wie möglich. Und dann soll sich jeder selbst seine Meinung bilden. Die neuesten Informationen fließen dann auch in das ein, was ich jetzt gleich erzählen werde. Angefangen haben wir allerdings mit einer Nachhilfestunde in Demokratie von Marius Krüger. Das ist der Entwickler der Democracy App und Gründer des gemeinnützigen Trägervereins Democracy Deutschland e.V. Der hat eine Open-Source-App entwickelt, eben diese Democracy-App, die vollständig von unabhängigen Spenden finanziert wird. Nutzer können in der App selbst über die Anträge und Gesetze des Bundestages abstimmen, sowie ihre Entscheidungen mit der Community und den tatsächlichen Resultaten des Bundestages vergleichen. Interessanter Junge. Er hat nochmal erläutert, dass man hier als Bürger abstimmen kann, so als wenn man selber Abgeordneter wäre. Die Frage ist natürlich, weicht das, was der Bürger so macht, eigentlich ab? Hat diese App schon Erfahrungen? Die gibt es ja nicht erst seit Corona. Ja, sagt er, das ist tatsächlich so. Die Community, also der Bürger, ist in fast allen Dingen, die der Bundestag beschließt, anderer Meinung, insbesondere bei militärischen Einsätzen, Kriegseinsätzen, Afghanistan, Somalia, Serbien oder sowas. Serbien ist vielleicht davor gewesen, aber Kriegseinsätze will die Bevölkerung nicht. Das will immer nur die Bundesregierung bzw. der Bundestag. Und da muss man sich nochmal fragen, von wem werden die eigentlich bezahlt für solche Geschichten? Aber das ist ja kein großes Rätsel mehr. Ja. Die Impfabstimmung, das ist das erste Mal, sagt er, dass er nicht offen mit offenem Ergebnis abstimmen lässt, sondern wo er sagt, hier möchten wir, dass die Leute gegen die Impfpflicht abstimmen, weil hier wird strukturell eine autoritäre Diktatur eingeleitet und deswegen gibt er erstmals eine Empfehlung ab für das Abstimmen. Diese autoritäre Struktur, das haben wir dann mit einem kleinen Einspieler noch gebracht, Denn Lauterbach hatte einen Tag vorher oder am selben Tag, ich weiß es gar nicht mehr, die Ungeimpften als Geiselnehmer der Nation bezeichnet. Also da fällt einem nicht mehr ganz so viel ein. Jedenfalls kann man das wie folgt sehen. Wenn man also eine ganze Bevölkerungsgruppe, und es ist keine kleine, das sind immer noch so um die 20-25%, so bezeichnet, Geiselnehmer der Aktion, dann ist das nicht nur Volksverhetzung, sondern es ist die Vorbereitung eines Pogroms. Und damit ist es ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das ist wiederum strafbar nach § 81 Absatz 1 Nummer 2 des deutschen Strafgesetzbuches. Mal sehen, wann Herrn Lauterbach das von jemandem klargemacht wird. Aber wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Er wird irgendwann erfahren, was die Bürger davon halten, was das Volk davon hält. Dann hat Marius Krüger uns mit einer Reihe von Folien ein bisschen was erzählt darüber, dass die Demokratie im Grunde schon von Anfang an unter Beschuss stand. Demokratie ist die einzige legitime Herrschaftsform. Hier geht die Herrschaft vom Volk aus, jedenfalls wenn sie funktioniert. Und wir sind ja an einem Punkt angekommen, wo die Demokratie offensichtlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Schon ab 1787 fingen die ersten Bemühungen an, in den USA die Demokratie auszuhöhlen. Aber sie hat eine Weile standgehalten. In den 90ern dann, dieses Jahrhunderts, da wurde dann immer deutlicher, dass die Demokratie schwer unter Beschuss steht. Zuerst über den schlagwortartigen Begriff neoliberale Demokratie. Da hat er dann auf meinen Helden angespielt, meinen juristischen Helden Louis Brandeis, der war Verfassungsrichter in den USA. Und der hat 1941 schon gesagt, wir haben doch nur die Wahl als Volk. Entweder Demokratie oder konzentrierter Reichtum in den Händen weniger. Und der Mann wusste, wovon er sprach, weil er war ja the people's lawyer und er hat sich damals schon gegen die Allmacht der Konzerne gewehrt. Er hat das Volk verteidigt gegen die Übergriffe der Ölindustrie wie auch der Finanzindustrie. Ja, dieser Neoliberalismus glaubt daran, dass der Markt alles regelt, aber einer seiner Hauptverfechter, Milton Friedman, hat gesagt, immerhin zugestanden, Demokratie zerstört den freien Markt. Ja, das kann sein, aber das ist ja auch wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Wodurch zeichnet sich das aus? Woran erkennt man so einen Neoliberalismus, der Abkehr nimmt von der Demokratie? Na, immer mehr Kompetenzen werden zur völlig undemokratischen EU ausgelagert. Damals, man erinnert sich dunkel, die Troika, auch ein völlig undemokratischer Laden, entschied über das Schicksal Griechenlands. TTIP, auch das weiß man noch. TTIP wurde am Ende dadurch verhindert, dieser Vertrag, dass da eine Schiedsgerichtsvereinbarung drin war, wonach große Konzerne hinter dem Rücken der Öffentlichkeit außerhalb der normalen Gerichte in privaten Schiedsgerichten ihre Schadensersatzansprüche durchsetzen konnten. Wenn also theoretisch, das ist jetzt nur ein Beispiel, Marlboro in Deutschland verboten worden wäre oder Zigaretten insgesamt, dann hätte Marlboro hinter dem Rücken der Bevölkerung Schadensersatz für den entgangenen Gewinn einklagen können. Oh. Atomkonzerne tun das derzeit gerade. Die Bevölkerung kriegt nichts davon mit. Wow. Weiter zeichnet sich der Neoliberalismus dadurch aus, dass die Steuern so unterschiedlich sind. Kapital wird mit 25% besteuert, Arbeit aber in der Spitze mit 46%, wenn das mal nicht unfair ist. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass das Ganze immer weiterentwickelt wird. Man sieht es gerade auch jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insbesondere, weiterentwickelt wird die ursprüngliche Demokratie hin zu einem Überwachungs- und Sicherheitsstaat. Das ist natürlich nicht mehrheitsfähig, sondern das kriegt man nur durch autoritäres Einwirken mit. Mhm. Modell China. Modell China, Social Credit System, kommen wir gleich noch drauf. Dann hat er einen Thomas Friedman zitiert, das ist wohl auch ein Ökonom, der hat, glaube ich, nichts mit Milton Friedman zu tun, ich bin mir aber nicht sicher. Der hat wohl in 2009 erzählt, die Autokratie hätte große Vorteile. Schwierige Sachen könnten einfach zwangsweise umgesetzt werden. Ganz ähnlich in Bezug konkret auf China hat sich übrigens Robert Habeck geäußert in einem Interview. Hat er gesagt, es finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Chinesen mit ihrer Autokratie auf die Schnelle Entscheidungen durchsetzen können, die in Deutschland gar nicht durchsetzbar wären. Also ob das wohl noch was mit Demokratie zu tun hat, ob der Mann Demokrat ist, naja, das ist eine rhetorische Frage. Der nächste Schritt nach dem Neoliberalismus ist jetzt die autoritäre Demokratie, die gerade eben angesprochen wurde. Mittelbar gibt es die schon seit einiger Zeit. Es ist wohl so, dass diese Form der Demokratie, autoritäre Demokratie, ein unstillbares Verlangen nach Daten hat. Das sieht man jetzt ganz deutlich. Das Social Credit System ist es, was das Vorbild ist. Es gibt das ist daraus entstanden, den Überwachungskapitalismus. Dadurch wird der Bürger nicht nur zwangsweise zum wirtschaftlichen, sondern auch zum politischen Konsumenten. Also man setzt ihm vor, was er politisch zu glauben und zu denken hat. Das ist nicht neu, nicht durch Corona, das gibt es schon seit 2017. Und im deutschen BMBF, im Ministerium, wird sogar offen darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn wir in Deutschland ein Social Credit System nach chinesischem Vorbild einführen würden. Das Ganze sieht immer deutlicher nach autoritär aus, wenn man auch die Schlagwörter sieht, die in der Politik benutzt werden. Es ist Stabilitätsrhetorik, weißt du, effektiv und rational und alternativlos und Sachzwang. Solche Begriffe bilden das Gerüst dafür. Zu den Corona-Maßnahmen hat er sich geäußert. Da wird das Parlament ausgehebelt. Die Merkwürdigkeit des Zustandekommens des Pfizer-Vertrages mit der EU, die ja stellvertretend für die angeschlossenen EU-Mitgliedstaaten die Verträge geschlossen hat. Wir erinnern uns auch da dunkel, Kyriakides oder wie die heißt, diese Gesundheitskommissarin hat ja von Pfizer offenbar 4 Millionen Euro auf ihr Konto bekommen. Möglicherweise hat das ja ein bisschen was auch auf ihre Stimmung gewirkt, als es darum ging, diesen Impfstoff zuzulassen. Ja, weiter ist der Debattenraum weg, beklagt er, durch die Corona-Maßnahmen. Wo sind zum Beispiel Informationen darüber, dass hier der Pandemiebegriff geändert wurde? Wo sind die Informationen darüber, dass der Herdenimmunitätsbegriff geändert wurde? Was ist mit der YouTube-Zensur? Die Leitmedien sind zu reinen Pressestellen der Regierung geworden. Wo ist die Pluralität des gesellschaftlichen Systems? Ja, das Grundgesetz ist ausgehebelt worden in seinen wichtigsten Passagen. Artikel 1, Würde des Menschen, Artikel 2, Unantastbarkeit, körperliche Unantastbarkeit, aber auch die Artikel 3, 4, 5, 8 Grundgesetz, alles ausgehebelt worden. Und das alles angesichts der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht, als es noch ein Bundesverfassungsgericht war, was halbwegs funktionierte, so richtig hat es nie funktioniert, aber dass das Bundesverfassungsgericht vor Herrn Habart jedenfalls ausdrücklich immer wieder festgestellt hat, dass der Mensch nicht zum Objekt staatlicher Maßnahmen gemacht werden darf. Was anderes ist der Mensch aber nicht mehr innerhalb dieser Corona-Maßnahmen. Das hat ihn dann an Hannah Arendt erinnert, Elements of Totalitarianism. Der Totalitarismus zeichnet sich dadurch aus, dass absolut nichts existieren darf, was gegen die totalitäre, nämlich staatliche Linie geht. Und die einzelnen Elemente sind 5, die wir alle hier wiedererkennen können. Erstens Angst, das braucht man. Das hat Bobby Kennedy ja auch damals auf seiner Rede im Anklang an eine Äußerung von ich glaube, Göring gemacht, Angst. Göring ist gefragt, und wie hast du das hingekriegt, dass das ganze Land mitgemacht hat? Ja, ganz einfach, Angst. Angst ist der beste Motivator von allem. Und Franklin Delano Roosevelt hat ja irgendwann auch mal gesagt, auch das ist ein Zitat wert, you have nothing to fear but fear itself. Genau darum geht es. Ne? Fast alles, was wir sehen, ist Angstmache. Nichts davon ist echt. Natürlich ist das, was in der Ukraine abgeht, echt. Aber auch da wissen wir inzwischen, gibt es noch eine andere Seite der Medaille. Mhm. Also erstes Element Angst. Der nächste Schritt ist ein weicher Ausschluss von Teilen der Bevölkerung. Der dritte ist die Plausibilisierung dieses Ausschlusses, dieser Exklusion. Und der vierte ist dann der harte Ausschluss, indem man die Pseudowissenschaft bemüht. Wir wissen ja inzwischen, es wird überall gelogen. Die Wissenschaft ist diejenige, die von der Regierungslinie in Anspruch genommen wird, ist ausschließlich gekauft. Und dann gibt es nur noch einen einzigen fünften Schritt, und das ist die soziale oder physische Vernichtung des Einzelnen. Die ganze Masse kann man nicht vernichten, aber der Einzelne wird angegriffen. Ja, insofern ist die Impfpflicht äußerst kritisch zu sehen. Bevor man überhaupt über die Impfpflicht spricht, müsste man, so sagt es Marius, erstmal fragen, ist das überhaupt eine Impfung? Die soll ja eigentlich zur Immunisierung führen. Das ist nicht der Fall, eingestandenermaßen. Was ist mit der Wirksamkeit und der Sicherheit? Na, wir wissen, es ist völlig unwirksam. Wir haben neueste Studien aus England, die haben sogar offiziell, das UK hat jetzt offiziell zugestanden, ja, die doppelt Geimpften haben kein funktionierendes Immunsystem mehr und das wird auch nicht mehr reparabel sein. Ja, der Deutsche Ethikrat, den hat es auch mal gegeben, inzwischen ist auch der völlig verkommen, aber der hat mal festgestellt, für eine Impfpflicht reicht es nicht aus, wenn man den Selbstschutz bemüht. Es geht nur, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht und wenn es keine weniger krasse Möglichkeit gibt. Heute spielt das alles keine Rolle mehr. Wir wissen ja, dass es erstens gar keine Pandemie gibt, dass es zweitens auch viele, viele andere Behandlungsmethoden gibt, die erstens wirksam und zweitens ungefährlich sind. Spielt alles keine Rolle. Geht nur noch über die Überlastung des Gesundheitssystems, die dieses System selbst herbeiführt, indem es Intensivbetten abbaut und dann sagt, oh, wir haben eine Überlastung des Gesundheitssystems. Aber sogar das war gelogen, weil trotz des Abbaus der Intensivbetten stand Deutschland nie unter der Bedrohung eines über sich selbst überschwemmenden Gesundheitssystems. Dann hat er einen Blick auf die Grünen und die SPD geworfen, die Regierungsmehrheit haben. Die Omikron-Transmission ist ja die Grundlage für die Diskussion dieser Impfpflicht jetzt, ne? Diese Omikron-Transmission, das haben wir ja im Ausschuss mehrfach gesehen, Omikron ist vergleichsweise harmlos. Wir haben eine ganz neue Studie gerade gesehen. Danach ist Omikron mindestens 50 Mal weniger gefährlich als die normale Grippe. Und das soll jetzt Grundlage für eine Impfpflicht sein. Also, ja. Ja, die Impfpflicht führt zu einer totalitären Gesellschaft. Das ist der Angriff auf den Wesenskern der Demokratie. Deswegen sollte man diese Democracy-App benutzen, runterladen, die sammelt auch keine Daten, anders als andere, und dann unter 20-899 gegen die Impfpflicht stimmen. Nach Marius hatten wir dann einen ehemaligen Hedgefondsmanager und Energiemarket-Analysten, das ist Alex Kreiner, ein Kroate, dessen Mutter ist Serbin. Sehr kluger Mann, der schon Anfang 2021 auf die eskalierende Natur eines bestimmten Treffens zwischen NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Anthony Blinken, das ist der US-Verteidigungsminister, sowie dem Außenminister der Ukraine angesprochen hat. Denn da wurde diskutiert, dass die Ukraine dringend in die NATO muss. Und das ist ja nun nicht gerade im Interesse von Russland, denn Russland hatte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion ja ausdrücklich ausbedungen, keine Annäherung an den Osten durch die NATO. Und die NATO hat aber in der Zwischenzeit immer mehr sich vorgewagt und jetzt unmittelbar neben Russlands Grenze in der Ukraine ein NATO-Mitglied zu haben, mit offenbar nicht nur Biolaboren der Amerikaner, sondern auch möglicherweise Nuklearwaffen, auch das wird ja inzwischen spekuliert. Wenn das keine Bedrohung für Russland ist, dann weiß ich es auch nicht, ne? Ich will nun damit nicht Russland und da, ich meine Russland sicher, aber nicht Putin verteidigen. Der hat sicher eigene Interessen, er wird ja auch dem WEF zugeordnet und so. Aber trotzdem muss man diese Informationen eben auch mitverarbeiten, wenn man das Gesamtbild erkennen können will. Ja, die Expansion der NATO seit 1990 ist fortgeschritten. Es sind inzwischen 14 ehemalige Sowjetrepubliken in die NATO aufgenommen worden. Es finden Truppen- und Waffenkonzentrationen an der Grenze zu Russland statt. Und da muss man sich eins mal überlegen. Die meisten von uns hier werden sich vielleicht nicht so richtig erinnern, weil wir entweder noch gar nicht da waren oder zu klein waren. Anfang der 60er gab es ja diese Eskalation, Stichwort Schweinebucht, wegen Kuba. Da haben die Amis gesagt, 90 Meilen vor unserer Küste mit russischen Raketen, das geht zu weit. Naja, es kam danach zu Gesprächen zwischen Khrushchev und Kennedy und da hat der Khrushchev ihm, ach nee, vorher hat Kennedy noch versucht, sich zu informieren, gesagt, was machen die denn da? Wir machen doch sowas auch nicht. Da hat ihm einer seiner Berater gesagt, doch, doch, wir sind in der Türkei, wir sind noch näher dran. Und dann hat er sich mit Khrushchev unterhalten und die haben sich dazu entschlossen, das eben nicht zu machen, gegenseitig Deeskalation durchzuziehen, aber damals hätte es fast einen weiteren Atomkrieg gegeben. Die Ukraine ist der Hauptempfänger von Geld und vor allem Ausbildung durch die NATO und durch die CIA. Seit 2003 ist das der Fall, sodass schlussendlich Russlands einzige Wahl, so hat es Alex Kreiner dargestellt, die war, entweder wir glauben diesen Lügnern, inzwischen ist ja klar, dass sie ihn belogen haben, oder aber ich nehme das Ganze selbst in die Hand und genau das hat er jetzt gemacht. Ja. Dann ist er nochmal in die Geschichte zurückgegangen, sagt hier, Deutschland war vor dem Zweiten Weltkrieg militärisch ein sehr schwaches Land. Es hatte ja auch den Ersten Weltkrieg verloren, da war wohl alles auseinandergenommen worden, auch die Industrie war abgebaut worden, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg normal passiert. Frankreich und Russland waren vergleichsweise stark. In 1938 sogar die Tschechoslowakei hätte der deutschen Militär einiges entgegenzusetzen gehabt. Also damals wäre es, so sagt Alex Kreiner, ohne weiteres möglich gewesen, wenn der Entschluss dazu gekommen wäre, Deutschland zu demilitarisieren. Dann hätte es wahrscheinlich, so sagt er, keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Aber niemand tat irgendwas. Alle haben nur gebannt auf London geguckt. Ich nehme an, da ist nicht London gemeint, sondern die City of London, also die angloamerikanische mit ihrem Außenbordmotor Wall Street, die angloamerikanische Finanzmafia. Niemand tat was und dadurch ist dann der Zweite Weltkrieg, so hat er das eingeschätzt, losgegangen. Jetzt hat Russland starke Indikationen, dass die andere Seite, dass die Ukraine tatsächlich Angriffspläne hatten. Wir wissen ja inzwischen, dass es wahrscheinlich zutreffend ist, dass die Ukraine allen Ernstes sich die Krim mit Gewalt zurückholen wollte. Die Krim, die seit Hunderten von Jahren eigentlich zu Russland gehört hat, nur von Khrushchev. Irgendwann in den 50ern war das, glaube ich, an die Ukraine verschenkt wurde sozusagen. Aber die Angriffspläne, die gefunden wurden, ob die echt sind oder nicht, weiß man noch nicht richtig. Aber dass es Angriffskapazitäten gab die ganze Zeit, das weiß man. Und dass dieses berüchtigte Azov-Regiment, was es da gibt, das wohl von Nazis durchsetzt ist oder aus Nazis besteht, inzwischen in die gesamte ukrainische Armee eingedrungen ist und da alle entscheidenden Plätze besetzt hat, das weiß man inzwischen auch. Die Ukraine sind wahrscheinlich sogar, auch dafür gibt es Hinweise, auch darauf hat er angesprochen, sind wahrscheinlich sogar gepusht worden von der NATO und den Amerikanern. Ey, macht das, macht das, macht das, wir helfen euch dann schon. Es kam bloß keine Hilfe, als die Russen angegriffen haben, um dem Ganzen zuvorzukommen. Dann haben sie gefordert, ihr müsst aber doch hier wenigstens Luftraum, den Luftraum müsst ihr doch für uns sperren, haben sie auch nicht gemacht. Da waren die Ukrainer ein bisschen enttäuscht. Also, was da wirklich los ist, wohlgemerkt, ich kann nur das wiedergeben, was hier erzählt wird, aber das, was da wirklich los ist, wissen wir alle nicht. Aber was wir wissen, ist, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Und die zweite Seite sollte man sich auch angucken. Wir haben dann einen Spieler gehabt, Scott Ritter. Das ist ein sehr, sehr angesehener, ehemaliger, hochrangiger Soldat aus den USA. Der war zum Beispiel zuständig für das Suchen nach Weapons of Mass Destruction. Man erinnert sich dunkel, die gab es ja nie. Das war ja auch eine freie Erfindung. Mhm. Und der hat, als er gemerkt hat, dass er und die anderen verarscht wurden, über die Fronten gewechselt. Und seitdem ist er jemand, der über das, was wirklich los ist, aufklärt. Und in dem Video erzählt er, ich fasse es mit einem Satz zusammen, wir haben die Azov-Leute ausgebildet, wir haben Nazis ausgebildet. Wir haben Nazis ausgebildet, sagt er. Und das ist tatsächlich so. Das sind nicht neue Nazis, nicht Neonazis, das sind alte Nazis. Hm. Die kommen, und das geht zurück auf einen Kollaborateur, einen für Hitler sehr, sehr wichtigen Kollaborateur namens Stepan Bandera. Der hat im Zweiten Weltkrieg Tausende ermorden lassen und war einer der wichtigsten Helfer für Hitler. Heute werden nach ihm Straßen und Plätze benannt in der Ukraine. Der wird als Heiliger verehrt. Und ein kleines Videoclip habe ich aus Russland bekommen. Vielleicht von einem westlichen Journalisten, ich weiß nicht mehr, hast du vielleicht auch gesehen. Da kommt ein russischer Soldat in eine leere Wohnung rein. Und als erstes sieht er da eine riesige Hakenkreuzflagge und ein Bild von Hitler. Also das ist die Fortsetzung. Das ist die Fortsetzung der Nazis von damals, die jetzt da zu finden sind. Und beide Male, das muss man ganz klar erkennen, beide Male wurde nazifiziert. Einmal in der Ukraine und einmal vorher in Deutschland. So hat es Alex Greiner gesagt, von der angloamerikanischen Finanzmafia, die am meisten Geld verdient, wenn sie beide Seiten des Krieges finanziert. Wir haben dafür gesorgt, dass es so weit kommt. Das haben wir ja nicht nur von diesen Leuten gehört, nicht nur von Geopolitikern, sondern auch von Historikern. Wir haben es auch von Vera Sharaf gehört, die uns nochmal deutlich erklärt hat, dass die amerikanischen Oligarchen, die amerikanische Industrie, wie zum Beispiel IBM, Hitler dabei geholfen haben, die Eugenikpläne, die sie selbst hatten, umzusetzen. Nur ist leider Hitler aus dem Ruder gelaufen und deswegen ist man da ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Stichwort Ausbildung, da gibt es auch ein Video, ich weiß nicht, ob das gesehen hat, von Azov Kinderausbildungslager in der Ukraine. Ich kann das mal kurz einblenden. Das ist einfach etwas, ist die Leute, die immer noch überzeugt sind, dass Ukraine alles richtig macht, mal dieses Video anschauen, dann entscheidet selber. Ja, und das ist nicht das einzige Video, was da gibt und finde ich schon, ja, und da muss man dann sagen, wenn die meisten werden das niemals sehen, leider in den westlichen Medien, weil man sowas mal Reportage machen würde über diese Ausbildungslager, würden wahrscheinlich diverse Menschen ein bisschen anders denken, aber ja.
Aber der Mainstream will es nicht wissen.
Genau.
Also wird wahrscheinlich ein böses Ende auf diese Kinder warten, so grauenvoll das ist.
Ja,
er hat es nochmal betont, die Ukraine ist tatsächlich absichtlich nazifiziert worden und du hast das Ergebnis gerade gezeigt. Dasselbe ist in 1930 in Deutschland passiert. Also dieselben Kräfte, die damals den Ersten und Zweiten Weltkrieg in Gang gesetzt haben, versuchen jetzt gerade den Dritten in Gang zu setzen. Zwei der bekanntesten Obernazis aus der Ukraine, die in den Wahlen immer nur jeweils zusammen 2% bekommen haben, haben in der neuen Regierung Top-Posten bekommen für Medien und für Education. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, warum die Kinder dann so drauf sind, wie du das eben gezeigt hast.
Ja.
Viviane hat dann gefragt, was bedeutet das denn, Nazis oder so? Sagt er ja auf jeden Fall, dass sie antijüdisch sind, da geht darüber weit hinaus, verfolgen auch die Idee, dass es eine russisch-jüdische Mafia gibt, die man vernichten müsse und sind im Übrigen intolerant gegenüber allem, was nicht auf ihrer Linie ist.
Mhm.
Er hat nochmal erzählt, ich bin eigentlich Kroate, meine Mutter ist aber Serbin. Und hat dann ein Zitat von Alexander Solzhenitsyn gebracht, betreffend Ukraine und Russland. Der sagte wohl irgendwann, wenn man die Ukraine und Russland richtig behandelt, dann könnte das so eine ganz tolle Bruderschaft sein. Wenn man die aber falsch behandelt, dann führt es zur Katastrophe. Und es sei sehr leicht, so sagt es Alex Greiner, einen Funken an dieses ohnehin schon glimmende Pulverfass zu legen und dann wird die ganze Kiste in die Luft fliegen. Jedenfalls definitiv Antisemitismus steckt da auch drin. Aber es ist wie immer, die angloamerikanische Finanzmafia bringt die Leute, die sie eigentlich selber bekämpfen müsste, aber nicht will, gegeneinander auf und sorgt dafür, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Damals Russland, Deutschland, jetzt eben Ukraine, Russland. Das kann sich, wie Alexa sagt, ohne weiteres ausweiten. NATO den Krieg in der Ukraine angezettelt. Die unipolare Weltordnung kommt zu einem Ende, sagt er, denn das ursprünglich britische Imperium, das British Empire, ist fertig. Deren überschießendes Ziel war immer, die totale Kontrolle über Eurasien, das sogenannte Herzland, zu haben. Diese große Riesenlandmasse, Europa und Asien, und insbesondere braucht man dafür auch die Kontrolle über Russland. Beziehungsweise muss verhindern, dass Russland die Kontrolle übernimmt. Und das geht wohl am besten, indem man in der Ukraine immer für Stress sorgt, so wie wir es jetzt in noch nicht dagewesener Form haben. Russland soll nach dem Plan auch des Great Reset und nach dem Plan der Globalisten in kleine Stückchen, vielleicht 4 Regionen aufgeteilt werden. Das sind dann Client States, also von der angloamerikanischen Finanzmafia abhängige Staaten. So riesengroße Gebiete kann man nämlich nicht kontrollieren, wie man zum Beispiel in Afghanistan gesehen hat. Das hat bisher keiner geschafft, weder die Russen noch die Amerikaner. Ja, dann ist er übergegangen zum Banksystem. Die Banken, also wieder die angloamerikanische Finanzmafia, hat ein Interesse daran, die Ressourcen zu übernehmen. Und dazu muss man erstmal alles zerstören, Russland zerstören. Das alles geht zurück auf Anfang des letzten Jahrhunderts. Einen gewissen Halford Mackinder, der hat diese Theorie, das ist ein Geologe gewesen, und der hat irgendwann die Idee gehabt von diesem Heartland, also von diesem eurasischen Machtblock, den man kontrollieren muss. Und dazu muss man Russland in Schach halten. Aber er ist nicht der Einzige, sondern fortgesetzt wurde das durch Brzezinski, das ist der außenpolitische Chefberater in den USA, lange Jahre gewesen, zum Schluss glaube ich auch noch für Carter, Jimmy Carter. Der hat 1997 diese Theorien von diesem Halford Mackinder weiterentwickelt in seinem Grand Chessboard, was er da geschrieben hat. Nicht zuletzt spielt bei dieser anmaßenden Idee, wir müssen Eurasien kontrollieren, weil wir müssen die Weltmacht bleiben, natürlich die Tatsache eine große Rolle, dass 70% der globalen Energiereserven genau da sind. Ja, wie kommt man da wieder raus? Gute Frage. Natürlich genauso, wie es Matthias Desmet sagt, nämlich wir müssen weiter reden. Wir müssen weiter die Informationen an die Öffentlichkeit bringen. Wir müssen auch verhindern, dass jetzt Russland dämonisiert wird. Also die Tatsache, dass deutsche Ärzte, eine Professorin aus München, sagen, ich behandle keine Russen mehr, das ist gar kein Unterschied mehr zu dem, was wir im Dritten Reich erlebt haben, und ist eine Folge der Dämonisierung. Ich kann nur immer wieder sagen, es sind nicht die Menschen, es sind nicht die Russen, es sind nicht die Amerikaner, es sind nicht Schwarze, es sind nicht Weiße, Geimpfte, Ungeimpfte, es ist wir als Menschheit gegen die Monster, die das hier alles anzetteln. Ja, er sagt, es gab da mal einen Versuch rauszufinden, ob innerhalb von, ich weiß nicht mehr den Zeitraum, 20 oder sogar 30 Jahren, in der New York Times, eine der wichtigsten Zeitungen in den USA, allerdings, wir wissen ja inzwischen, 6 Familien beherrschen alle Massenmedien in den USA, ob in der New York Times wenigstens irgendwann mal ein positiver Artikel über Russland erschienen ist. Und das Ergebnis war nein, nicht mal über das Bolschoi-Theater oder irgendwas Unpolitisches, nicht mal das. Also ganz klarer Anti-Russen-Stimmung. Wir erinnern uns, kürzlich wurde ein deutscher Admiral gefeuert, als er das Selbstverständliche sagte, nämlich eigentlich sollten wir mit den Leuten reden. Das ist ein bisschen billiger, als jetzt sich im Krieg zu verausgaben. Hm. Admiral weg, aber 100 Milliarden sind bereitgestellt worden. Ist zwar sowieso nur mit Monopoly-Geld, aber dennoch. Beziehungsweise holt man sich vom Steuerzahler wieder, indem man die Benzinpreise in die Höhe jagen lässt, die bestehen ja überwiegend aus Steuern, indem man Lastenausgleich plant und so weiter. Ja, dann hat er gesagt, eine Zensur kann sich mit Einzelnen auseinandersetzen, kann Einzelne zum Schweigen bringen, das haben wir am Ende der Sitzung nochmal gehört. Aber wenn wir einen Tsunami von Menschen hätten, die aufgeklärt sind und sprechen über all das, das könnte die Zensur nicht mehr in den Griff kriegen. Ja, also Nazi-Seeds, der Nazi-Samen, weil Viviane wollte wissen, wo ist denn dann der Unterschied zwischen der Ukraine, den Ukraine-Nazis und den deutschen Nazis? Und sie sagte, ja, also bei euch in Deutschland ist ja das Nazitum immer verteufelt worden. Naja, an der Oberfläche jedenfalls. Ne? Jetzt wissen wir, dass dieselben Leute von damals schon wieder da sind. Aber In der Ukraine wird das aktiv kultiviert. Die sind also, wie er das schon ein paar Mal gesagt hat, aktiv, genau wie Deutschland damals aktiv nazifiziert worden. Dann hat er nochmal darauf hingewiesen, ohne diese Einflussnahme von außen, ohne die Unterstützung von außen, hätte es diesen Zweiten Weltkrieg nach seiner Meinung nicht gegeben, denn die Nazis hatten trotz aller Unterstützung, die sie hatten, sie haben ja am Ende viel Geld gekriegt, sie haben von amerikanischen Banken, von der amerikanischen Industrie Unterstützung erfahren, aber trotz aller Unterstützung haben sie im Volk nie mehr als 37% gewonnen an Stimmen. Das weiß man kaum. Ne? Man denkt immer 87 oder so. Nee. DDR-ähnliche Verhältnisse gab es da gar nicht. Matthias Desmet hat er dann auch in Bezug genommen. Die Menschen seien, das sagt Matthias wohl zum Schluss jetzt, ich muss noch mal mit ihm sprechen, seien wesentlich besser informiert, als es der Mainstream uns wissen lässt. Es gäbe sogar eine silent majority of the unconvinced. Kann sein. Würde mich nicht wirklich wundern. Ich sehe nicht mehr als 20-30% max. Danach haben wir dann, und er sagt, die shrieking zealots, also die kreischenden Eiferer, die wir hier überall haben, Klabauterbach und ähnliches Zeug, die Shrieking Zealots werden sich schon selbst disqualifizieren. Hoffen wir es mal. Ich glaube schon, dass das in weiten Teilen der Bevölkerung nicht gut ankommt, dass diese Leute immer mit neuen Panikszenarien aufwarten, die sich immer als falsch herausgestellt haben. Insbesondere gilt das ja für Klabauterbach. Aber ich hoffe, dass er recht behält. Nur ganz von selbst wird das alles nicht gehen. Danach haben wir einen wiederum interessanten Gast gehabt, das war Guy Mettant, das ist ein Landsmann von dir, Schweizer Journalist, Autor und Politiker der Christian Democratic People's Party, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, Christlich-Demokratische Volkspartei, gibt es das bei euch?
Das ist ja, ne? Ja. CVP.
Ja, CVP. Hat ein paar Bücher geschrieben, The West versus Russia, A Thousand-Year-Long War, Creating Russophobia from the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria in 2017. Und er sagt, alle Soft-Power-Ressourcen der Russophobie sind vom Westen benutzt worden, um das Märchen über den bösen Russen, der nichts lieber täte, als den gesamten Westen zu vernichten, in Szene zu setzen. Berüchtigte Beispiele, einmal dieser Crash, Flugzeugcrash, den es in Überlingen gegeben hat, Beslan Hostage-Taking, der zweite Krieg in Ossetia und die Sochi Olympics und so weiter und so weiter.
Und du siehst es ja auch in den Kinofilmen. Überleg dir mal, ja. Uns haben seit Jahrzehnten gesagt, der Russe ist der Böse. Das ist zwar ein kleines Detail, aber das wird so indoktriniert, und das ist unterbewusst, ist das abgespeichert.
Natürlich, du siehst ja, du hast ja das kleine Video eben gezeigt, was daraus wird. Ne?
Ja.
Dieser Guy Mettant, also ich fand es sau interessant, was er erzählt hat. Der hat uns erklärt, wo diese ganze Russophobie herkommt. 1000 Jahre Geschichte, begonnen in etwa mit Karl dem Großen. Das hatte aber religiöse Hintergründe. Als das Russische Reich zerfiel in West und Ost, ist der Osten Byzanz gewesen. Und Byzanz sind dann eben die Russen gewesen. Und in 799 hat ist Karl der Große vom Papst um Hilfe gebeten worden, weil der hat sich mit den Lombarden rumgeschlagen.
Jetzt höre ich dir nicht mehr. Bist du irgendwo draufgekommen?
Oh, sorry. Ja, genau. Also, Karl der Große musste dem Papst helfen, in 799 ihn von den Lombarden zu befreien. Das hat er geschafft und da wollte er dann zum Kaiser gekrönt werden und wurde es auch. 50 Jahre später dasselbe nochmal. Otto von Sachsen, der hat das erste Römische Reich sozusagen gegründet. Wir haben ja dann Deutsch-Römische Reich gegründet. Da saß der Papst wieder in der Falle in Rom. Und er bat er Otto, ihm zu helfen. Das hat er getan. Auch der hat gesagt, mach mich dafür zum Kaiser. Das hat er gemacht. Und das war dann der erste Kaiser des deutsch-römischen Imperiums. 50 Jahre später gab es dann den ersten deutschen Papst. 1014 hat sich dann immer deutlicher gezeigt, dass wir dass das eine religiöse Nummer ist. Da hat sich nämlich der orthodoxe Teil, der russische Teil, wir wissen ja russisch-orthodoxe Kirche, und der katholische, der Vatikanteil, gespalten. Und seitdem wird von Seiten des Vatikans insbesondere auch gehetzt. Russophobie. Das ist die Wurzel des ganzen Kriegs zwischen Ost und West, eine religiöse Wurzel. Die Russen haben das politische Erbe der Byzantiner übernommen und seit damals gibt es eben diese Propaganda des Westens. Das Ganze ist dann immer deutlicher geworden und jetzt kommen wir schon fast unserer heutigen Propaganda entgegen. Die ist nicht so neu. Der französische König Louis der 15. Louis XV war mit einer polnischen Prinzessin verheiratet und die war nicht so besonders russlandfreundlich. Und um deren Gefallen zu tun, hat er ein Testament gefälscht. Ein Testament von dem Zar Peter dem Großen. Völlig gefälscht.
Okay.
Völlig gefälscht. Und da hat er reingeschrieben, es sah so aus, als sei es von Peter dem Großen, da stand dann drin, nach meinem Tod ist es unsere heilige Mission des russischen Volkes, den Westen zu erobern und zu zerstören. Frei erfunden. Aber jetzt hörst du gleich, was das für eine Rolle spielt. Dieses gefälschte Testament, das ist dann irgendwann auch natürlich erkannt worden, dass es gefälscht ist, dass er das überhaupt nicht selber geschrieben hat. 300 Jahre später gab es einen französischen, warte mal, welcher war das hier? Gab es einen Krieg? Nee, warte, das kann ich nicht lesen, das ist zu schlecht geschrieben. Also in diesem Testament jedenfalls, heilige Mission, Peter der Große sagt, nach meinem Tod muss der Westen erobert und zerstört werden. Alles fake, alles fake. Napoleon hat das dann 1811 wiedergefunden, das Testament. Da war schon klar, dass es gefaked ist, aber er hat es wieder benutzt und hat ja bekanntlich dann Russland angegriffen. Nicht so richtig erfolgreich, denn der kalte Winter ist den Franzosen nicht so gut bekommen. Und das war aber der auslösende Faktor, mit dem er begründet hat, dass man die Russen angreifen muss, ist, sonst greifen die uns an. Die haben diesen Plan, alles fake, von einem französischen König selbst gefälscht. Ja, die Briten und die Russen haben diesen Krieg gegen Napoleon gewonnen. Die Briten waren auch dabei. Die hat man zwar nicht so richtig wahrgenommen geschichtlich, aber die waren auch dabei. Danach gab es den Wiener Kongress und sofort danach wurde dann dieses gefakte Testament auf Englisch übersetzt, weil die Engländer wollten nicht den Sieg mit den Russen teilen. Sie wollten die einzigen Herrscher sein. Die waren ja die Weltmacht und die wollten sie auch bleiben. Also wurde das Testament schon wieder neu belebt. Und die Russophobie, die ursprünglich bei den Franzosen war, eigentlich beim Vatikan, dann bei den Franzosen, die wanderte jetzt rüber zu den Engländern. Die Propaganda in den UK-Medien, die ist so ähnlich wie heute. Da wurden die Russen als Vampire gezeichnet. 1853 gab es dann den ersten Krimkrieg. Britische, französische und englische Truppen haben da Krieg geführt. Dracula wurde in dieser Zeit geschrieben, weil das waren ja Vampire, die Russen. Dracula wurde geschrieben von einem britischen Imperialisten namens Bram Stoker. Den Namen kennen wir, weil er dieses Buch geschrieben hat. 1878. Dracula ist ja in den Karpaten unterwegs und die Karpaten gehörten damals zu Russland. 1870 wurde Frankreich dann von den Deutschen ziemlich böse geschlagen. Da wurde das erste deutsche Imperium in Versailles gegründet durch die Hohenzollern. Danach drehten sich die Franzosen nochmal, weil sie gedacht haben, oh shit, jetzt sind die Deutschen so mächtig stark, wir brauchen neuen Verbündeten. Ja. Und seitdem gab es dann schöne Beziehungen zu den Russen. Das war dann der neue Alliierte gegen die deutsche Übermacht. Dieses gefakte Testament wurde 1878 wurde es erkannt, dass es damals von Louis XV gefälscht worden war, dass es absolut nicht echt war und dass es die Grundlage für die Russophobie war. Aber wenn man es gebrauchen kann, dann vergisst man es eben wieder. Ein paar Jahre später, mehr als 20 Jahre später, 30 Jahre später, wurde dann die Russophobie nach Deutschland getragen. Erster Weltkrieg stand bevor. Der eben schon angesprochene Mackinder mit seiner Heartland-Theorie, also Eurasien müssen wir kontrollieren, hatte damit auch was zu tun. Deutschland war damals sehr mächtig, hatte aber keine Kolonien oder nur ganz wenige. Und da haben die Deutschen gesagt, also nicht die Deutschen, sondern die deutsche Regierung gesagt, das ist aber schade, ist ja äußerst frustrierend. Dann gab es da einen Hauptzyniker, Haushofer heißt der Mann, der hat gesagt, oh Mensch, neuen Lebensraum, den holen wir uns im Osten. Gehen wir doch nach Osten. Erster Weltkrieg. Deutschland wurde geschlagen. Der Traum der Expansion nach Osten brach zusammen, aber Hitler hat diese Haushofer-Theorie und Lebensraum im Osten, die hat er übernommen und geht wieder los, will dann den ganzen eurasischen Raum, ganz Russland übernehmen, allerdings möglichst ohne Juden und ohne Slawen. Da sind wir dann bei der Genozidnummer, da sind wir wieder bei Eugenik, Genozid, auch eine Invention letzten Endes, eine Erfindung der angloamerikanischen Finanzmafia, denn wir wissen ja, Hitler hat es nicht erfunden, er hat es nur umgesetzt. Vorher gab es schon die British Eugenic Society und das amerikanische Gegenstück, einige Jahre vorher schon. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann wieder zwei große Sieger da, wie 1850, als gegen Napoleon die Engländer und die Russen, aber vornehmlich die Russen gewonnen hatten und die Engländer das irgendwie schade fanden, dass sie den Sieg sich teilen mussten. Jetzt gab es wieder zwei Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die USA und Russland. Da wurden Stalin und sogar und der Marschall Tschukow wurden gefeiert, auch in den USA. Aber es dauerte nicht lange. Dann passierte genau dasselbe wie 1850. Die Amis fanden es nicht so geil, sich den Sieg teilen zu müssen. Also wurde der Kalte Krieg in Szene gesetzt. Und rate mal, was dazu wieder herhalten musste. Das gefälschte Testament. Die Russen wollen uns alle überfallen und zerstören. Tja, so wurde der Kalte Krieg in Szene gesetzt. 1990 brach dann die Sowjetunion auseinander oder zusammen, je nachdem, wie man es sieht. Der Military Industrial Complex, wiederum die angloamerikanische Finanzmafia, brauchte einen neuen Feind. Das war dann der Terrorismus, den man mithilfe von 9-11 fand. Damit konnte man dann die ganzen Flugzeugträger und den ganzen Müll, den man eigentlich gar nicht mehr brauchte, am Leben erhalten. Also, zuerst hat der Vatikan und die Katholiken mächtig dabei mitgeholfen, die Russophobie in Gang zu setzen. Es war ursprünglich eine religiöse Auseinandersetzung der orthodoxen Russen gegen die Katholischen im Vatikan. Danach hat sich das eben immer weiter ausgeweitet. Viviane hat dann gefragt, welche Rolle spielen denn eigentlich die großen globalen Konzerne hier? Und da sagte Guy dann, ja, also wahrscheinlich gibt es hier, die spielen schon eine große Rolle. Als erstes spielt aber der Vatikan und die katholische Kirche eine Rolle, die globalen Konzerne aber auch, die von den superreichen Leuten letzten Endes beherrscht werden. Und dann gibt es obendrauf noch eine Portion superreiche Psychopathen, die ihre Fantasien, ihre Allmachtsfantasien und Transhumanism und allmächtige Weltkontrolle ausleben wollen. Er hat nochmal gesagt, der Guy Meton, die Russen sind sehr vorsichtig. Also die hauen nicht hier mit Absicht die Zivilisten kaputt, sondern sie scheinen sich zu bemühen, eben nicht alles zu zerstören, wollen insbesondere auch ihre russophilen Freunde in der Ukraine nicht vor den Kopf stoßen. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn da dieses Azov-Regiment, was ja offenbar die gesamte Armee infiltriert hat, zu immer härteren, brutaleren Massakern greift. Ich weiß auch nicht, ob sich gegenüber Deutschland die Stimmung noch lange im Zaum halten lässt. Wir haben gerade gesehen, dass einige deutsche ehemalige Soldaten, ich verdiene ja da $2.000 am Tag oder sowas, in Russland oder in der Ukraine, ich weiß nicht genau wo, 4 russische Soldaten getötet hat. Also das ist eine sehr, sehr kurze Zündschnur, die jetzt anfängt zu brennen. Hat er nochmal erläutert, dass Putin ja schon seit 2007 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sagt, Leute, treibt es nicht zu weit, denn gleich 1990 haben die Russen gegenüber den Amerikanern der NATO gesagt, Leute, wir machen gerne mit, wir sind gerne eure Partner, aber wenn ihr das ausnutzt, dann müsst ihr damit rechnen, dass unsere obersten Militärs, die Marschälle, nicht mitmachen. Und dass die sich dann durchsetzen und zuschlagen. Diese Situation hat sich nicht geändert. wenn die NATO jetzt die Ukraine mit Nuklearwaffen in die NATO einbringen will, dann ist Moskau innerhalb von 3 Minuten von dort aus zerstörbar. Das können die sich nicht gefallen lassen. Also selbst ich habe dafür Verständnis, auch wenn ich gegen jede Form von Krieg bin. Danach haben wir Andreas von Bülow gehört, ein sehr großer Staatsmann, den hatten wir auch schon mal gehört. Das ist ein Jurist und ehemaliger SPD-Abgeordneter im Bundestag. Und er ist ein ehemaliger Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Das ist schon eine große Nummer. Auch er hat sich über die verfahrene Russland-Ukraine-Situation und Russlands jahrelange gescheiterten Bemühungen, eine strukturelle und gegenseitige Angriffsunfähigkeit zwischen NATO und Russland herzustellen, geäußert. War super interessant. Auch er spricht von einem globalen Deep State. Ich meine, es ist ein hochrangiger ehemaliger deutscher Politiker. Und er spricht von diesem Corporate Empire, von dieser Corporate Empire Oligarchie. Also die globalen Konzerne versuchen, ihr eigenes Imperium im Sinne einer Oligarchie aufzubauen. Ja, das Abkommen von Minsk, was es gab, sah vor, dass eine neutrale Zone eingerichtet wird für die, ich glaube, das sollte vielleicht sogar der Donbass sein, ich weiß es nicht mehr so richtig, diese halb unabhängigen Bereiche, da sollte abgestimmt werden, aber schon nach einem Monat, dieses Abkommen wurde ausgehandelt von den Deutschen, den Franzosen und den Russen. Schon nach einem Monat hat Kiew gesagt, ich mache nicht mehr mit. Nun, inzwischen wissen wir, dass die Ukraine eine reine Puppet der Amerikaner ist. Das sind nicht nur die Skandale um Biden und seinen Sohn, die da für erklärend sind, sondern es gibt ein abgehörtes Telefonat zwischen einer gewissen Victoria Nuland aus dem amerikanischen Außenministerium, die in dem abgehörten Telefonat, ich habe es mir in ganzer Länge angehört, ausdrücklich sagt, was die Europäer machen, ist uns doch egal. Fuck the EU, sagt sie. Ja, wir machen hier, was wir wollen. Ja, genau. Der Military Industrial Complex, der setzt sich eben durch. Das heißt nicht, dass die Amerikaner das wollen. Die amerikanische Bevölkerung will das ganz sicher nicht. Aber Teile davon werden eben ebenfalls manipuliert. Vielleicht wachen sie noch rechtzeitig auf. Im Moment sehen wir ja auch da die Kriegsmaschine anrollen. Die Berichterstattung in den USA wird von 6 Familien kontrolliert. Die sind alle auf Linie. Deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass alle das Gleiche berichten. In Deutschland wird über die eben geschilderte verdeckte US-Russland-Politik, False-Flag-Politik, überhaupt nicht berichtet. Jetzt haben wir neue Machtblöcke, die sich plötzlich auftun. Ich glaube nicht, dass die erhalten bleiben. Das ist eine Übergangslösung, die wahrscheinlich sehr schnell insgesamt in Flammen aufgehen wird. Einerseits die Angloamerikaner, NATO und andererseits Russland, China, Indien, Iran. Das, glaube ich, kann die NATO überhaupt nicht. Dagegen kann sie gar nichts machen. Die westliche Welt, auch das sagt Andreas von Bülow, ist vollkommen überschuldet. Darüber sind sich ja alle einig. Schon allein deshalb ist das System zum Zusammenkrachen verdammt. Und er sagt ein bisschen bedauernd, es reicht nicht aus, wenn wir 20% in der Bevölkerung haben, die das alles verstehen. Und diese 20% haben wir bestimmt. Ich glaube, wir haben noch viel mehr, die vielleicht sogar eine schweigende Mehrheit, die mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden ist. Ja. Aber man muss den Gesamtzusammenhang verstehen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dann hat er noch ein bisschen was zu blockübergreifendem Zusammenspiel der Geheimdienste gesagt. Die Geheimdienste sind auch nur verlängerte Arme dieser Finanzmafia, dieser paar superreichen Familien, die arbeiten zusammen. Man wundert sich immer wieder. Schalk Golokowski, das war ein in der DDR der Mann, der für Devisen und für Teile der Wirtschaft zuständig war. Schalk Golokowski hat Computer über Russland bezogen. Über Russland bezogen. Hochleistungsfähige Computer. Dann hat er über die Barschel-Ermordung in Genf gesprochen. Ein ehemaliger Politiker hat sich so noch nie geäußert, deutscher Politiker hat sich so meines Wissens noch nie geäußert. Auch das ist ein Beispiel für das übergreifende Zusammenspiel der angeblich voneinander getrennten und gegeneinander kämpfenden Geheimdienst Iran-Contra. Ne, da wurden Waffen, amerikanische Waffen über den Iran nach Nicaragua geliefert. All das sind Beispiele für diese parteiübergreifende oder blockübergreifende Zusammenspiele der Geheimdienste. Er hat sich erinnert, er hat mit tollen Politikern gesprochen. Er sagt, da waren tolle, besonnene, kluge russische Politiker. Wenn die zu Wort kämen, auch heute noch, dann wäre das alles ganz anders. Ja, aber was haben wir heute? Wir haben da den Einspieler mit Frau Baerbock, wie sie da noch nicht mal mit Kindern fertig wird und die Kinder sie richtig auflaufen lassen. Ein weiterer Grund dafür, dass die Russen nicht einfach zugucken konnten, war, so schildert es Andreas von Bülow, die Krim war der einzige eisfreie Hafen der Russen. Die Krim gehörte natürlich zur Ukraine, aber die hatten die Nutzungsrechte, die Russen hatten die Nutzungsrechte und die sollen wohl, so hat es Andreas von Bülow geschildert, 2014 wären die zurückgefallen an die Ukraine, also quasi an die NATO und die Amerikaner. Und deswegen, das war noch ein Grund mehr, sich die Krim dann doch wieder zurück einzuverleiben. Wohlgemerkt, sie gehörte früher auch zu Russland. Verteidigungsausgaben der NATO und der USA sind 10-15 Mal so hoch wie die Ausgaben der Russen für ihre Verteidigung. Die Diskussion über Eurasien fängt wieder an, sollte man aber auch mal öffentlich führen, damit die Bevölkerung mitdenken kann. Dieser große Raum Eurasien mit Russland und möglicherweise Deutschland auch noch, alle auf einer Seite, ist der Albtraum der Angloamerikaner. Der Albtraum der Angloamerikaner. Wenn das zusammenkommt, dann haben die Angloamerikaner eine Höllenangst, weil dann ihre Dominanz, die sowieso am Ende ist, endgültig zusammenbricht. Von diesem großen Raum, von der Frage, wer beherrscht Eurasien, davon hängt, so sagt es Andreas von Bülow, auch der Nahe Osten und alles andere ab. Politisch, geopolitisch hat das also eine wahnsinnig große Bedeutung. Zum Schluss hatten wir noch Jérôme Poels gehört. Das ist der Kollege aus den Niederlanden, der darüber berichtet, dass ein niederländischer Aktivist, der sehr bekannt ist in den Niederlanden, er heißt Willem Engels, ich glaube, der ist Virologe oder Epidemiologe, aber ist heute Tanzlehrer. Der wird wegen Volksverhetzung oder irgendwas, ist er in Untersuchungshaft genommen worden von einer Richterin, der Jérôme Poels Corona-Psychose bescheinigt. Dem wird vorgeworfen, Volksverhetzung wird das nicht sein, es wird sowas Ähnliches sein. Aufruf zur Gewalt bei einer Demo. Hat irgendwann Polizeibrutalität auf einer Demo kommentiert mit der Frage, die aber in keiner Weise irgendein Echo fand, ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für so ein Citizens Arrest? In Notlagen kann der Bürger selbst Gewalt vereiteln, indem er eine Verhaftung vornimmt. Und das soll jetzt die Grundlage sein. Am 30.03. wird ihm noch eine weitere Straftat vorgeworfen. Da wird auch verhandelt, will man ihn in den Knast bringen. Völlig irre, dass in Holland, so schildert er das, die Medien eine Umfrage gestartet haben. Möglichst viele Leute sollten zur Verhaftung von diesem Willem Engels aufrufen. 22.000 Unterschriften kamen zusammen. Keine besonders tolle Ausbeute bei der Mühe, die man sich gemacht hat. Das spricht dann doch dafür, dass Matthias Desmet vielleicht recht hat. Aber demgegenüber hat die Partei, für die, so ähnlich wie wir in der Basis, gibt es auch in Holland eine Partei, die sich gegen die Maßnahmen wendet, die Partei, für die Jérôme Poels und ich glaube Willem Engels auch arbeiten, die haben auch so eine Unterschriftenaktion gestartet zur Verhaftung eines Ministers, der sich echt volksverhetzend gegeben hat, so wie Lauterbach jetzt eigentlich wegen wenn alles funktionieren würde, was nicht der Fall ist, wegen Volksverhetzung dran sein müsste mindestens. Und da sind 70.000 Unterschriften zusammengekommen. Keine Reaktion natürlich.
Wow.
22.000 Unterschriften reichen, um den Willem Engels zu verhaften. 70.000 Unterschriften führen zu keiner Reaktion. Krass. Es droht das Parteiverbot. Der Pressebericht über die Verhaftung in Untersuchungshaftbringung von Willem Engels, der war schon fertig, bevor das Urteil überhaupt verkündet wurde, die Entscheidung überhaupt verkündet wurde. Ja. Dann hat er noch darauf hingewiesen, dass so eine Art Freedom of Information Act Anfrage, also Informationsfreiheitsgesetz Anfrage an das holländische Pendant, Lara heißen die, glaube ich, des PEI, des Paul-Ehrlich-Institut, schon 2020, da hat man festgestellt, schon 2020 haben die mit immerhin 15.000 Nebenwirkungen und 600 echt schwerwiegenden Nebenwirkungen nach Impfung gerechnet. Trotzdem haben sie die Impfung durchgesetzt. Jetzt wissen wir, dass die Zahlen völlig falsch sind. Es gibt mindestens 1 Million Nebenwirkungen, 6.000 schlimme Nebenwirkungen und 700 Tote. Durchschnittlich 2 Tote pro Tag nach Impfung. Ja, er sagt, wir müssen befürchten, dass es vielleicht gar nicht so sehr um Wilhelm Engels geht, sondern möglicherweise will man einfach Unruhe stiften. Das wäre dann ein weiterer Schritt auf dem Weg zu dem ersten One World, kleinen Mini-Government unter ausgerechnet Uschi von der Leyen, nämlich durch die EU. Wir werden es erleben. Ja, krass. Damit waren wir durch.
Also extrem, die Infos wieder, das ist ja krass. Eine Frage noch mit die App, die du kurz erwähnt hast, die gab es ja schon vor Corona. Das heißt, das ist also keine Schwurbel-App oder was man immer sagen möchte. Das, die gab es vorher schon und das hat man dann untersucht und man hat, konnte feststellen, dass dann total verschiedene Resultate herausgekommen sind. Das ist alleine schon heftig. Könnt ihr das gerne mal anschauen, eine Open-Source-App. Also ich weiß auch nicht, aber diese Information, die du da wieder zusammengetragen hast, da kann man sich auch schon mal die Fragen stellen, wie geht es weiter? Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wir haben kurz darüber geredet, die Leute auch kurz zu informieren. Also es gibt gewisse Sachen, die ja du dran bist, dass man da vielleicht ein kurzes Update machen kann. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit Drosten, glaube ich, einfach die verschiedenen Sachen, wo du offen hast. Kannst du da mal kurz ein Update geben?
Ja, soweit ich es kann, mache ich das. Ich habe hier meine Aktivitäten natürlich ein bisschen runtergeschraubt. Also, das Wichtigste vorweg, es gibt viele Leute, die entweder 10-mal geimpft sind oder schon vorher große Schwierigkeiten hatten mit dem Intellekt, die unterstellen dem Ausschuss, dass er dafür da ist, den Krieg zu beenden, dass er dafür da ist, Corona zu beenden, dass wir dafür da sind, Rechtsstreite zu führen. Das ist alles kompletter Blödsinn. Mhm. Wir sind angetreten mit der Maßgabe, wir wollen Informationen. Eigentlich wollten wir die nur für uns. Und wir wollen Informationen, dass dann so viele Leute daran interessiert sind, das haben wir nicht ahnen können. Aber es ging immer nur darum, Informationen zu beschaffen und weiterzugehen und weiterzugeben in die ganze Welt möglichst, wie das jetzt ja auch gekommen ist. Ja. Aber ursprünglich war das nur für uns, weil wir uns gesagt haben, scheiße, wir kommen hier an keine echten Informationen. Die Politiker lügen nach Strich und Faden, die Mainstream-Medien auch. Viviane war da wesentlich besser sensibilisiert als ich. Dann habe ich parallel zum Ausschuss, das hat aber mit dem Ausschuss gar nichts zu tun gehabt und Viviane war ursprünglich auch nicht wirklich begeistert davon, dass ich das mache, habe ich eine Class Action ins Leben gerufen und habe gesagt, wir können in Deutschland nach meiner persönlichen Einschätzung keine Schadensersatzverfahren gegen große Konzerne, und hier geht es ja um alle Konzerne, oder gar gegen die Bundesregierung gewinnen. Die Bundesregierung, von der wir inzwischen wissen, reine Puppets. Ne? Ich muss da nicht unbedingt so weit gehen wie Paul Craig Roberts, die sagt, die sind alle gekauft. Die ganzen europäischen Spitzenpolitiker sind gekauft von der NATO und dem angloamerikanischen, der angloamerikanischen Finanzmafia. Aber dennoch verfolgen die nicht, das ist ja mehr als offensichtlich, keineswegs die Interessen des deutschen Volkes. Aber es war klar, dass wir in Deutschland in den Gerichten, das habe ich aus meiner jahrelangen Gerichtserfahrung gegen große Konzerne feststellen dürfen, es war klar, dass wir da keine Chance haben. Mhm. Selbst wenn ein Richter in unterer Instanz uns mal Recht geben würde, das habe ich ja in der Finanznummer damals festgestellt, wird er spätestens vom OLG, allerspätestens vom BGH, das sind ja nur noch politisch berufene Leute, die da sitzen, aufgehoben und dann war es das. Also habe ich von Anfang an gesagt, wir brauchen eine Class Action. Ich habe nie damit gerechnet, dass wir so lange brauchen würden, bis wir überhaupt mit unseren einzelnen Klagen mal Gehör finden würden. Wir haben diese Class Action in Kanada. In Kanada ist sie von dem Kollegen Michael Swinwood eingereicht worden. Ich checke morgen meine ganzen Mails. Ich habe hier 100 noch was, die ich überprüfen muss, weil da ist sie nämlich in zweiter Instanz am Donnerstag verhandelt worden. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber endlich ist da eine mündliche Verhandlung durchgeführt worden. Wir werden sofort alle Mandanten informieren, nicht wir im Sinne von Viviane und ich, weil der Ausschuss hat damit absolut gar nichts zu tun. Das war auch nie die Aufgabe des Ausschusses. Es kann sein, dass wir uns jetzt als Ausschuss an einer weiteren großen Class Action beteiligen, wegen PCR. Das kann gut möglich sein. Die wird dann in den USA laufen. Aber diese, die bisher läuft, die hat mit dem Ausschuss gar nichts zu tun. Die damit zusammen hängen aber weitere Rechtsstreite, die teilweise tatsächlich vom Ausschuss mitbegleitet werden. Der wichtigste, und der hat sehr viel Arbeit gekostet, umsonst geht sowas im Übrigen auch nicht, der wichtigste ist die Klage zum Constitutional Court in Südafrika. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, Südafrika gilt als durch und durch korrupt, aber nicht deren Constitutional Court. Viviane und ich haben mit dem früheren Präsidenten dieses Constitutional Court gesprochen. Der ist im Oktober des letzten Jahres, waren seine zwei Amtszeiten beendet. Ein sehr kluger Mann, der alles, diesen Gesamtzusammenhang Corona versteht. Und wir können nur hoffen, dass der Constitutional Court auch jetzt noch funktioniert. Das hätte eine Riesenwirkung. Und damit, weil nämlich Südafrika so eine Art Vorreiterstellung in Afrika hat, das würde der Rest des Kontinentes wohl übernehmen, Stück für Stück. Und damit wäre dann der gesamte afrikanische Kontinent befreit, soweit er sich überhaupt jemals in dieser Art von Gefangenschaft befunden hat. Südafrika ist das Vorzeigeland, klar, die sind besonders unter Druck gesetzt worden, aber insgesamt wissen wir ja alle, das weißt du besser als ich, dass Südafrika die am wenigsten geimpfte Bevölkerung hat und deshalb auch die geringsten Probleme wegen Corona. Also das sind diese Rechtsstreite. Ich selber habe zwei, ich habe mehrere, aber zwei Rechtsstreite hier in Deutschland wegen PCR-Tests. Wir wissen übrigens jetzt nochmal, nachdem diese Meldung, warte mal, kam die, muss man eben nachgucken, das ist ganz wichtig, dass ich dir jetzt das Richtige erzähle. Möglicherweise ist das eine englische Meldung gewesen, die noch gar nicht richtig durchgedrungen ist. Nee, doch, das war zwar eine englische Meldung, aber dass die englische Regierung zugibt, dass die Impfung das natürliche Immunsystem derjenigen, die doppelt geimpft sind, faktisch zerstört hat. Die haben zugegeben, dass nachdem du zweimal geimpft worden bist, du nie wieder in der Lage sein wirst, deine volle natürliche Immunität gegenüber den Covid-Varianten zu erlangen oder gegenüber irgendwelchen anderen Viren. Auch das ist im Moment im Gespräch bei denen offiziell. Da sind wir wieder da, wo ich angefangen habe und wo ich auch nicht von abgehen werde. Der PCR-Test ist die einzige Grundlage für alles, auch für die Impfung. Und der ist ein Fake von einem Betrüger namens Drosten. Diese beiden Fälle, die ich hier in Deutschland, über die ich jetzt gerade spreche, es sind mehr, aber die sind verhandelt oder fast verhandelt worden. Das habe ich auch schon mal erzählt. Das eine ist ein Fall Wolfgang gegen Volksverhetzer oder Volksverpetzer. Der Volksverpetzer hat Wolfgang vorgeworfen, er würde lügen, wenn er sagt, dass der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann. Und da haben wir angegriffen und das ist eine PCR-Testklage eingekleidet in eine äußerungsrechtliche Auseinandersetzung. Der zweite Fall ist der größten europäischen Karaoke-Bar, das Green Mango in Berlin, gegen Drosten, weil Drosten derjenige ist, der als Chefberater der Bundesregierung weit über seine Kompetenzen hinausgegangen ist, den Lockdown gefordert hat und damit natürlich weite Teile der Wirtschaft schwer beschädigt oder auch zerstört hat. Green Mango musste inzwischen zumachen. Den hat er also zerstört. Diese beiden Sachen hatten wir, ich weiß nicht mehr genau wann, aber Anfang des Jahres, glaube ich, war das, vielleicht war es auch Ende letzten Jahres, zur Verhandlung bei derselben Kammer, leider Gottes, in Berlin. Und das Erste, was verhandelt wurde, war der Fall Green Mango gegen Drosten. Das Gericht erschien mit drei Mann. Ich hatte das schon mal geschildert. Wir kamen da zwar freundlich, aber dennoch bestimmt wurden wir aufgefordert, entweder Masken aufzuziehen oder Maskenatteste vorzuweisen. Das haben wir auch gemacht und durften dann bis zum Gerichtssaal vordringen. Da standen dann drei Sicherheitskräfte, weil die haben ja erwartet, dass wir per Atombombe oder per Bazooka angreifen würden. Merkwürdigerweise waren aber alle friedlich. Dann kam das Gericht voll maskiert, was gar nicht sein darf. Wenn es um einen Fall geht, in dem es um die Grundlagen der Maskierung geht. Ja, übrigens in Russland sind Masken jetzt verboten, weil plötzlich ist ihnen aufgefallen, oh shit, man kann die Leute ja gar nicht erkennen. Was ist, wenn jetzt ukrainische Terroristen hier ihr Unwesen treiben? Ja, aber das ist in Deutschland noch nicht ganz so weit. Das wird noch so weit kommen, davon bin ich fest überzeugt. Aber noch ist es nicht so weit. Das Gericht erschien also voll maskiert. Das war schon mal kein guter Anfang. Dann wurden wir reingelassen. Es durften nur 7 Zuschauer dabei sein. Ein paar Anwälte, Viviane und ich. Henning Hacker, sehr schöner, sehr guter Anwalt auch von der Basis. Wir waren zu dritt da drin. Viviane und ich wollten verhandeln, haben gerade unsere Mäntel, unsere Roben ausgezogen. Dann forderte der Richter mich auf, die Maske anzuziehen. Ich habe ihm gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich habe einen Attest. Er wollte es aber nicht mal sehen, sondern hat sofort gesagt, das erkennen wir hier nicht an. Ich habe hier Hausrecht, das mache ich nicht mit. Ja, da blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Saal zu verlassen, denn verhandeln kann ich nicht. Ich werde mich nicht wegen Ihnen körperlich verletzen. Ich habe ja dieses Attest nicht ohne Grund. Und wenn Ihnen meine Gesundheit egal ist, mir ist es nicht egal. Und bin dann rausgegangen und es erging dann ein sogenanntes Versäumnisurteil. Versäumnisurteile kann man auch taktisch nehmen. Das habe ich oft gemacht, wenn ich gesehen habe, voreingenommenes Gericht. Ich brauche ein bisschen Zeit, um die noch zu informieren. Damals habe ich ja noch geglaubt, dass diese Richter unabhängig sind. Inzwischen weiß ich, sind es nicht in diesen Fällen jedenfalls. Dieses Versäumnisurteil hat der Richter der Gegenseite quasi vorgegeben. Sie wollen doch jetzt sicher den Antrag stellen auf Erlass eines Versäumnisurteils. Ah, wunderbar, dann erlasse ich es jetzt mal. Danach die zweite Verhandlung für Wolfgang Wodak gegen die Volksverpetzer, ich glaube, war eine Woche später angeordnet, anberaumt worden und fand dann gar nicht mehr statt, weil wurde aufgehoben und es gab eine Verfügung des Gerichts oder einen Beschluss, ich weiß nicht mehr. Da wurde dann ausdrücklich auf 3 Seiten auf die vielen, vielen Gefahren, die durch uns, die Ungeimpften bzw. die Unmaskierten drohen, hingewiesen und auf die Sitzungsgewalt des Gerichts, also Einschüchterungsversuch hoch 10. Und es wurde dann gesagt, ja, die Sache mit der Maske, die erkenne ich ja doch an. So hat das nicht formuliert, aber so hat das gemeint. Denn er ist ja einen Schritt zu weit gegangen in der ersten Verhandlung. Er hätte ja mich wenigstens nach dem Attest fragen müssen, hat er nicht getan. Jetzt sagt er in dieser Verfügung, ja, das mit der Maske erkenne ich doch an, aber es muss ein qualifiziertes Attest sein. Also eins, wo praktisch die Krankengeschichte angegeben wird. Auch das können wir nicht mitmachen. Ne? Das gehört zur Intimsphäre. Auch bei Krankschreibung gegenüber dem Arbeitgeber muss niemand die Diagnose dazu vorlegen. Das wäre ja noch schöner. Ne? Ein PCR-Test. Und also er versucht da unüberwindliche Hürden aufzubauen. Aber möglicherweise muss man auch ihm, ich habe ja den Befangenheitsantrag nur gegen den Vorsitzenden gestellt, weil die anderen beiden offensichtlich sowieso nichts zu sagen hatten, im wahrsten Sinne oder im doppelten Sinne des Wortes. Mhm. Ich nehme an, dass man auch ihm bescheinigen muss, so eine Corona-Psychose, wie sie auch von Matthias Desmet im Rahmen seiner Mass-Formation-Theorie zum Besten gegeben wird. Ja, außerdem hat der Ausschuss aber noch mehr gemacht. Er ist maßgeblich beteiligt an den Pathologiekonferenzen. Er wird in maßgeblichem Umfang das Instrumentarium kaufen, bezahlen, was für diese pathologische Arbeit benötigt wird. Viviane hat gerade einen Film fertig gemacht über das Schicksal derjenigen, die geimpft sind. Er hat richtig reingehauen, dieser Film. Auch das ist nicht umsonst. Also das sind alles Dinge, die wir gemacht haben. Und wer sich da hinstellt und sagt, ich möchte mal wissen, was der Ausschuss so gemacht hat, ja, was soll man dazu sagen? Ne?
Ja, es ist, also besser es ist, nichts. Also ich finde es gut, dass du mal ein Update gemacht hast, dass die Leute einfach informiert sind. Ich selber sehe die Arbeit, ist seit jedem Freitag x Stunden dran. Dort muss man dann zusammenfassen, vorbereiten. Es wird dokumentiert, es wird dezentral gelagert, dass es gesichert ist. Ich bin davon überzeugt, dass diese 96 Sitzungen in die Geschichte eingehen werden. Oder es gibt sicher noch mehrere, die man dann auch braucht, für das Ganze aufzuarbeiten. Das wird kommen, davon bin ich überzeugt. Und genau für das ist es gedacht, dass man da Beweismaterial hat, viel Beweismaterial, gutes, hochqualitatives Beweismaterial hat, für eventuell irgendwann mal Richter zu finden, die, wie soll ich jetzt mal sagen, die Wahrheit treu sind und nicht einfach gesteuert sind oder gekauft sind, weil wir hatten das erlebt in Deutschland mit den verschiedenen Fällen, was passiert ist. Da können wir natürlich nur hoffen, dass sich das irgendwann mal ändert. Du hast es auch schon angesprochen, Deutschland eher schwierig. Man muss schauen, ob man in andere Länder das versucht anzufangen, anzuzetteln und dann schauen, was passiert. Ich glaube, das ist alles im Hintergrund am Laufen und wenn es natürlich dann spruchreif ist, werden wir natürlich mit dir zusammen auch entsprechend informieren.
Ja, Viviane hat noch eine andere Nummer jetzt in Gang gesetzt, weil die Sache mit dem Krankenhauskauf ist nicht so schnell zu bewerkstelligen. Auch da sind wir dran, aber sie hat jetzt eine Aktion in Gang gesetzt, wonach wir im Anschluss an ihr Impfschadenvideo, wonach wir als Ausschuss Anlaufstelle sein werden oder Vermittlungsstelle für die Behandlung von Impfschäden. Wir werden also dafür sorgen, dass die Impfgeschädigten eine Anlaufstelle haben und sofort ärztliche Hilfe bekommen. Wir wissen ja, dass viele Ärzte sich weigern zu helfen und sich überhaupt weigern, auf die Idee zu kommen, dass das vielleicht ein Impfschaden sein könnte.
Ja, und da sind ja einiges im Gang. Da auch der Tom Glausen heißt der, glaube ich, hat jetzt auch die entsprechende Firma verklagt, weil das geht gar nicht. Die hätten die Zahlen ans Paul-Ehrlich-Institut liefern müssen. Also es ist bewiesen, dass da die Zahlen nicht stimmen. Die Zahlen sind viel, viel, viel höher. Das konnte man sehen und plötzlich wird das auch wieder versucht zu vertuschen. Da muss man einfach dranbleiben. Dass die Zahlen viel höher sind, ist klar. Wir wissen das ja. Nur die Masse bekommt das nicht mit durch diese Propaganda mit Long-Covid und weiß ich nicht was. Ich habe letztes Mal gesehen, dass du spezielle Säfte trinkst, könnte Herzinfarkt geben. Schneeschaufeln gibt Herzinfarkt und wenn du zu schnell atmest, dann könnte das auch gefährlich sein. Und bei der Jugend, die ungesunde Ernährung ist natürlich jetzt auch ein Problem mit Herzinfarkt, was wir in den letzten Jahren nie so oft gesehen haben, nicht ansatzweise, ist plötzlich normal. Und das, glaube ich, werden gewisse Menschen merken, spätestens dann, ich wünsche es niemandem, wo dann sein eigenes Kind verliert, wo er sagen muss, ups, haben nicht diesen Schwurbel doch recht gehabt, wieso habe ich denen nicht zugehört? Das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Und ich denke, es wird noch eine schwierige Zeit werden. Das werden nicht die letzten jungen Menschen sein, die versterben werden, weil das ist ja erst jetzt im Gange. Und die mit dem neuen Gesetz, da Deutschland jetzt hat, dass du drei Spritzen haben musst, dass du als geimpft giltst, das wird auch nochmal Druck aufsetzen auf die Menschen, dass sie sich die dritte Spritze auch noch holen. Und es gibt ja die Studien, dass bei jedem Booster das Immunsystem entsprechend geschwächt wird. Das ist kein Blabla, das ist einfach bewiesen. Außer du hast Glück und bist nicht in der scharfen Charge dabei. Das ist wie russisches Roulette. Das wird sich dann zeigen, das muss jeder selber entscheiden. Und von dem her, ich weiß definitiv, was ich zu tun habe und andere sollen selber entscheiden. Aber ich hoffe sehr, dass durch diese ständige Aufklärung, das ist ja auch schlussendlich unser Ziel von dir oder auch von mir, dass immer mehr Menschen einfach bereit sind, auch mal andere Informationen zumindest anzuhören. Die sagen ja immer nur, Blödsinn höre ich mir nicht an. Und das ist ja eigentlich, dass der Diskurs wieder stattfinden könnte. Auch, ich weiß nicht, ob das geht, aber auch mal mit einem Lauterbach am Tisch sitzen könnte und mal mit dem Typ reden, obwohl es wahrscheinlich ganz einfach sein wird, aber mal Fakten zusammentragen und schauen, was dann passiert. Weil der Gesundheitsminister sollte es eigentlich nur das Beste für die Bevölkerung meinen, aber das muss ich leider sagen, sehe ich nicht ansatzweise. Und das glaube ich, da sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig.
Ja, lieber Rainer, ich will dich nicht länger aufhalten. Das war wieder eine tolle Zusammenfassung vom 96. Nächsten Freitag geht es weiter. Wir werden dann kurzfristig kurz abmachen. Zeit, gehen wir schnell durch, dann werden wir das nächsten Sonntag wieder machen. Die Leute sind dir sehr, sehr dankbar von eurem Team, was ihr macht. Ich bin super happy, weil du das machst. Ist nicht selbstverständlich. Du bist jetzt in den Ferien und stehst trotzdem zur Verfügung. Vielen Dank für deinen Einsatz. Wir bleiben natürlich in Kontakt und denk an unser Feste Menschheitsfamilie. Letztes Mal habe ich es vergessen. Ich möchte das immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir das auch visualisieren und das bald miteinander feiern können. In dem
Es
Sinne,
wird kommen.
das wird
Es wird
kommen.
kommen, Roger. No doubt about it.
Hey, ganz lieben Gruß an die deine liebe Frau und wir hören uns bald.
Danke.
Bis dann.
Okay, bis dann, ne?
Tschüss,
Tschüss,
Rainer.
tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
So, das war Rainer. Ich mag einfach seine direkte, klare Art. Und jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Dankeschön, ja, sehr gerne. Ja, aufgeben ist definitiv keine Option. Denkt bitte daran, den Telegram-Kanal zu abonnieren. Vielleicht können wir mal fragen, ist heute jemand das erste Mal beim Ausschuss dabei gewesen? Dann gib mir kurz ein Feedback. Vielleicht mit dem Stichwort Sonne. Kann man auch mal schauen, ob es neue Menschen gibt, die bereit sind, auch solche Informationen zu sehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir, auch wenn es schwierig ist, ist diese Energie aufrechtzuerhalten. Aber ich sage immer, mir gibt es die Motivation, wenn ich hier den Kindern in die Augen schaue, die bekommen Gott sei Dank von diesem ganzen Scheiß hier in Afrika nichts mit. Aber das alleine ist für mich die Motivation, einfach dran zu bleiben und für die Kinder und auch für die Menschen, die sich nicht wehren können, einzustehen. Ja, ich hoffe, ich konnte wieder was mitnehmen. Jemand ist das erste Mal dabei. Schön, warst du dabei. Das heißt, du warst bis zum Schluss. Ich hoffe, dass ihr das weitergeben könnt. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Ego. Es geht darum, dass wir einfach größere Reichweite haben. Wenn jeder, der jetzt hier zuschaut, Telegram weiterempfiehlt, den Kanal weiterempfiehlt und auch die Sendung weiterempfiehlt, dann könnten wir wirklich miteinander wachsen und das wäre mein Ziel, weil sie versuchen mit jeder Zensur, einfach zur Info, vielleicht die das nicht wissen, bei mir wurden schon 6 YouTube-Kanäle gelöscht, ich wurde bei Trovo zensiert, das bin ich gelöscht, bei mir wurden schon 4 Bankkonto gesperrt, weil sie versuchen, meine Arbeit zu zerstören und das wird ihnen so nicht gelingen. So, das genau, Happy Birthday Wolfgang. Wolfgang Gröhlich hat heute Geburtstag, ich habe ihm schon eine Nachricht hinterlassen, auch von mir hier öffentlich nochmal alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Wolfgang Gröhlich, auch einer meiner Helden in dieser Zeit und zum Glück kann ich sagen, dank dieser Corona-Krise auch ein toller Freund geworden. In dem Sinne, alles Liebe und Gute. Vielleicht noch am Schluss, Beach ist die, wo ich am Schluss gewohnt habe. Großes Kompliment an den Gemeinderat, der jetzt da gewählt worden ist. Ist für mich ein kleines Zeichen. Es ist nur ein kleines Dorf, aber immerhin ist auch mal ein Gemeinderat, der auf unserer Seite steht. Und das finde ich toll. In dem Sinne, aufgeben ist keine Option und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wenn der letzte Sonnenstrahl übers Land einer folgt, und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz es schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit, fürs schönste Landl, für deine Leid, mit jedem Zug für immer in Rot-Weiß-Rot. Fährt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wird deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz, es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deinen Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Wenn das reinste Wasser über deine Stirn rinnt, weil Freiheit da Gefühl ist, dass sie kann. Solange den Glockner es Gefühle ziehen und Edelweiß noch immer blühen und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz erschlagt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit.